Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Welche Rolle soziale Medien bei der besonders effektiven Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts spielen, das haben jetzt zwei Hamburger Wissenschaftler vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg untersucht. Denn offenbar sind die Utopie einer durch die Digitalisierung aufgeklärteren Gesellschaft und der damit verbundene Freiheitsgedanke nicht in Erfüllung gegangen. Warum das so ist und wie genau das passiert, darüber konnte ich vor der Sendung mit den Machern der Studie sprechen, dem Politikwissenschaftler und Konfliktforscher Mike Fielitz und Holger Marx, Experte für virtuelle Dynamiken und Radikalisierungsprozesse. Hallo zum Corso-Gespräch.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Kommen wir gleich zu einem wichtigen Kernpunkt Ihrer Studie. Welchen Einfluss hat denn die digitale Kommunikation, die innerhalb der sozialen Medien stattfindet, auf die Entwicklung rechtsextremer Weltbilder und ihrer Verbreitung?
Ich glaube, generell haben sich die Kommunikation halt zwischen Menschen natürlich generell verändert. Was wir eben in unserer Studie zeigen, ist, dass eben gerade Rechtsextreme doch sehr stark eben die dünnen Verbindungen, eben die das Internet schafft, sehr stark für sich nutzen können. Dadurch, dass sie sehr konkrete Möglichkeiten haben, ihre Propaganda sehr stark zu verbreiten über Kanäle, die sie selber gar nicht hätten. Und andererseits so mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen sie sonst nie in Kontakt kommen würden. Wir sehen damit eben, auch in unserer Studie zeigen wir das recht deutlich, wie die Strukturen sozialer Medien eben dadurch, dass sie gerade Inhalte verbreiten, die Ängste ausbreiten, von Rechten eben besonders genutzt werden und gerade eben den rechten Narrativen von Volksbedrohung, von einer angeblichen Auslöschung des eigenen Volkes unterstützen, die wiederum außergewöhnliche Maßnahmen hervorbringen sollen und popularisieren wollen. Und somit sehen wir da eine symbiotische Beziehung, die soziale Medien bieten und die rechtsextremen Akteure durch ihre Strategien sehr gut aufgreifen.
Da sind ja jetzt inhaltliche Punkte, die Sie genannt haben. Was ich in Ihrer Studie ja auch ziemlich interessant fand, ist, dass Sie behaupten, dass die Struktur sozialer Medien selbst, also förderlich für die Entwicklung und Verbreitung rechtsextremer Weltbilder ist. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Nun, im Zentrum der rechtsextremen Rationalität steht ja häufig das Bedrohungsszenario, das mein Kollege eben schon angesprochen hat. Und jetzt ist es so, dass die sozialen Medien nicht einfach nur eine Plattform darstellen, mit der man seine Inhalte streuen kann und insofern neutral sind. Es ist auch so, dass die sozialen Medien selbst dazu neigen, Ängste zu verstärken. Das funktioniert zum Beispiel darüber, dass es generell, wie manche psychologische Studien ja festgestellt haben, eine Tendenz des Informationskonsumenten gibt, die eher schlechte Nachrichten zu konsumieren, beziehungsweise die sind halt einfach stärker in der Wahrnehmung als zum Beispiel gute Nachrichten. Und dadurch, dass die Informationen jetzt einfach auch entgrenzter sind über die sozialen Medien und alles Mögliche aus den lokalen Kontexten verbreitet und geteilt wird, was früher zum Beispiel nicht die Lokalpresse vernachlässigt hätte. Wir denken hier zum Beispiel mal an die Fälle von sogenannter Ausländerkriminalität, die zum Beispiel von der AfD ganz bewusst bundesweit hochgechest werden und überall dann aufpoppen. Das kann dann natürlich dann so das Gefühl verstärken, dass man quasi von so einer Gefahr regelrecht umzingelt ist.
Also ist es eine Verbreitungsdynamik, die den Rechten sozusagen in die Hände spielt?
Das ist einerseits eine Verbreitungsdynamik auf jeden Fall und andererseits sehen wir aber auch, wie sich eben gerade im digitalen Kontext eben auch nochmal neu strukturiert, was wir unter Rechtsextremismus eben verstehen. Das heißt, die Kommunikation und eben auch die Organisation funktioniert sehr stark über soziale Medien und ist halt nicht mehr so stark hierarchisch organisiert, wie wir das vielleicht kennen. Deswegen hantieren wir auch mit dem Begriff des digitalen Faschismus als eine Art soziales Phänomen, das in den sozialen Medien entsteht und eben von rechtsextremen Bewegungsakteuren versucht wird zu steuern, indem zur richtigen Zeit die richtigen Knöpfe gedrückt werden. Das heißt, es geht eben sehr oft darum, gewisse Dynamiken loszulösen, die eben dazu beiträgt, dass sich diejenigen Menschen, die die Inhalte konsumieren, halt gegenseitig manipulieren und eigentlich immer weiter eine Art Verselbstständigung solcher rechtsextremen Dynamiken auslösen, die zur Folge haben, dass da ein sehr verzerrtes Bild der Realität gestreut wird, die wiederum rechtsextreme Parteien und Bewegungen auf der Straße nutzen.
Sie haben schon einen ganz wichtigen Begriff genannt, also den des digitalen Faschismus. Und Sie sagen ja, im Gegensatz zum alten Faschismus wurden dort die Massen sozusagen über hierarchisch organisierte Propagandatechniken manipuliert. Jetzt im digitalen Faschismus ist das anders. Aber ich frage mich, haben wir es hier denn wirklich auch im digitalen Territorium mit dezentralen, führerlosen Strukturen zu tun?
Wir würden jetzt hier nicht von einer klar faschistisch formierten Bewegung sprechen. Worum es uns geht, ist, sich anzuschauen, was stand eigentlich bisher immer so im Kern der faschistischen Dynamik. Und das ist nun mal der Aufbau von Bedrohungsszenarien, aus denen man dann heraus außerordentliche Maßnahmen, wie zum Beispiel den Ausschluss von bestimmten Gruppen oder sogar Gewalt gegen sie, legitimieren kann. Das ist erstmal den Kern, den wir uns anschauen wollten und dabei dann herauszufinden, wie sich genau das eigentlich jetzt im Kontext der sozialen Medien entwickelt. Und natürlich ist das eine ambivalente Situation. Es gibt immer noch organisierte rechtsextreme Akteure, die keine geringe Rolle in diesen Prozessen spielen.
Ganz genau. Ich muss zum Beispiel an die Identitären denken, die ja auch sehr online aktiv sind und auch diverse Aktionen dort veranstalten. Da gibt es doch eine ganz klare hierarchische Struktur.
Richtig. Diese organisierten Strukturen nutzen aber nun die sozialen Medien, um dort eine Dynamik in Gang zu setzen, die jetzt zum Beispiel Öffentlichkeit in einer Weise einbezieht, wo teilweise die Konsumenten von Informationen auch gar nicht mehr so richtig einschätzen können, ob sie eigentlich Teil dieser Dynamik sind, indem sie zum Beispiel Inhalte, die mit Doppeldeutigkeit einherkommen oder auf die sie halt emotional reagieren, weil sie sich davon angesprochen fühlen, aufgrund zum Beispiel bestimmter aktivierter Ängste, die dann auch teilen und dann damit natürlich den Informationen auch natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit übermitteln.
Und vermutlich fehlt dann ja auch eine Hemmschwelle, weil im Internet auch vieles anonym passiert.
Wobei es eben auch Studien gibt, die genau zeigen, dass die Anonymisierung in sozialen Netzwerken nicht unbedingt dazu beiträgt, dass dadurch irgendwie die Inhalte weniger aggressiv oder eben direkt sein können. Und wir sehen eben, dass auch in unterschiedlichen sozialen Medien natürlich rechtsextreme Akteure unterschiedlich agieren. Manchmal zeigen sie sich recht offen, aber was wir eben jüngst sehen, ist eben eine Art Verquickung zwischen digitalen Kulturen, die eben recht visuell funktionieren, über Bilder, über Ironie, über Spaß, die eben zusammengehen mit einer rechtsextremen Ideologie, die versuchen eben eine Art digitale Hasskultur zu schaffen, mit denen über gerade eben popkulturelle Art und Weise Inhalte geteilt werden, wo gar nicht sichtbar wird, dass es sich hier um rechtsextreme Inhalte handelt, aber über die Masse der verschiedenen Bild- und Videoproduktionen, die dort stattfindet, wird eben durch das zunehmende Konsumieren eigentlich versucht, eine Art neue Normalität zu schaffen, die sich doch deutlich unterscheidet von den faschistischen Dynamiken, die wir aus der Zwischenkriegszeit kennen. Deswegen argumentieren wir auch in dem Papier, dass wenn man sich eigentlich den rechten Dynamiken im Internet entgegenstellen will, muss man eben sehr stark an den Strukturen der sozialen Medien halt auch angreifen und eben sich mal überlegen, was es eigentlich bedeutet, wenn man eben Inhalte, die dort geteilt werden, nach Likes halt misst, die Wahrheit und die Relevanz solcher Inhalte nach Likes misst. Oder eben mit gewissem finanziellen Kapital halt auf gewisse Inhalte besser hinweisen kann, wie Rechtsakteure das eben sehr stark tun.
Wir sprachen über die Studie Digital Fascism – Challenges for the Open Society in Times of Social Media. Digitaler Faschismus – Herausforderungen für die offene Gesellschaft in Zeiten sozialer Medien, die vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg in Auftrag gegeben wurde. Mike Fielitz und Holger Marx, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.